Missing Link Original.
Es wird immer wieder auch von Kommentatorenseite gesagt, die Freiheitliche Partei wird Erster bleiben bei der nächsten Wahl. Das ist unmöglich, das aufzuholen. Das ist aber keine relevante Frage. Die relevante Frage für die anderen vier Parteien ist, kann man eine stabile Koalition abseits und ohne der Freiheitlichen bilden? Und das Zweite ist, kann man die Freiheitliche Partei unter der Sperrminorität für die Verfassungsgesetze halten?
Willkommen zum demoskopischen Podcast Das Orakel. Mein Name ist Peter Hayek, ich bin Meinungsforscher und Politikwissenschaftler und schaue mit Ihnen in die politische Gegenwart, immer wieder in die Vergangenheit und ab und zu auch in die Zukunft, die ja bekanntermaßen schwer zu prognostizieren ist.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 39. Folge von Das Orakel. Mein Name ist Michael Stebeck und mir gegenüber sitzt wie immer Meinungsforscher Peter Hayek. Hallo Peter.
Hallo Michael.
Diese Woche steht ein Geburtstag an. Und zwar nicht meiner, sondern der Bundesregierung.
Ja, deiner war ja schon.
Ja, und heute?
Alles Gute.
Danke. Die Bundesregierung wird ein Jahr alt, ich bin ein bisschen älter, aber ich möchte mir mit dir heute anschauen.
Aber du bist auch älter als die ÖVP in Regierungsbeteiligung.
Knapp.
Knapp, ja.
Ich möchte mal mit dir anschauen, ob für die Bundesregierung, nicht für mich, ein Geburtstagsständchen angebracht ist oder ob es eher nach einem Abgesang aussieht. Die Geburt der Bundesregierung war ja schon mal schwierig, weil es war die längste Regierungsbildungsphase in der Zweiten Republik mit 155 Tagen. Und ein Jahr danach gibt es Stimmen, die sagen, die Regierung ist feige, die Agenda Austria wirft ihr Rückgratslosigkeit vor, große Reformen würden nicht angegangen. Und das Gute ist, du hast dazu verschiedene aktuelle Umfragen mitgebracht und beginnen möchte ich mit einer, die du für die Tageszeitung heute gemacht hast und die uns einen guten Überblick und Ausgangspunkt für die weitere Vertiefung gibt. Und die Frage lautet, wie zufrieden sind die Menschen grundsätzlich mit der politischen Arbeit der Regierung? Und in Summe sind 32% zufrieden und 65% unzufrieden. Das heißt, eine eindeutige Mehrheit ist unzufrieden, also sind meiner Meinung nach eher keine Glückwünsche angebracht.
Nein, es sind diesbezüglich keine Glückwünsche angebracht, außer dass sie bis heute überlebt hat. Ich möchte aber trotzdem eine kleine Lanze für die Bundesregierung treffen, weil in unserer letztwöchigen Sendung bei ATV die Woche, wo ich ja mit Thomas Hof und Meinrad Knapp die Sendung über Bewerkstellige, hat Meinrad Knapp gesagt, damit das Thema auch besprochen, warum ist die Stimmung so mies? Und da habe ich gesagt, na, mies finde ich sie nicht. Sie ist nicht positiv, das ist evident. Von mies würde ich nicht sprechen. Warum spreche ich nicht von mies? Weil wir diese Fragestellung seit 2009 machen. Damals habe ich mit ATV den Österreich-Trend ins Leben gerufen und seitdem machen wir das laufend weiter. Jetzt haben wir heute auch dazugegeben, damit wir einen schönen Verlauf haben. Und vor der Nationalratswahl 2017 war, wenn ich mich recht entsinne, die Zufriedenheit bei 17 oder 18%
und die Unzufriedenheit bei 79%.
Genau, richtig. Also das ist mies. Ja. Das jetzt ist nicht gut. Und die Bundesregierung hat auch einen kleinen Vertrauensvorschuss verspielt, denn vor einem Jahr, direkt nach der Angelobung, also einen Monat danach haben wir das gefragt, war die Zufriedenheit bei 39 und die Unzufriedenheit bei 44. Also das ist für österreichische Verhältnisse schon... Nein, für österreichische Verhältnisse ist das schon richtig,
richtig gut. Ja.
Also da gab es einen kleinen Vertrauensvorschuss, dass es besser werden könnte und den hat man verspielt. Interessant, dass du sagst, die Agenda richtet der Bundesregierung Rückgratlosigkeit aus, das heute für ein bisschen überzogen ist. Ich finde manchen Input von der Agenda aus durchaus sinnvoll und gut. Sie bürstet auch mit Francesco einen sehr gängigen Strich, aber Rückgratlosigkeit würde ich ja nicht vorwerfen, aber Versäumnisse oder ein bisschen nicht Trägheit, aber mit ein bisschen mehr Speed könnten sie schon an die Arbeit gehen, insbesondere was viele ja fordern, die großen Reformen, Pensionen, ich glaube, da kommen wir heute sogar noch dazu, und andere Teilbereiche.
Aber spiegelt das Ergebnis, das aktuelle, eine Unzufriedenheit konkret von dieser Politik, von dieser Regierung wider, oder ist es auch ein Ausdruck der allgemeinen Politikverdrossenheit angesichts Multikrisenzustands, wo ja, man einfach die ganze Zeit denkt, ist
das dauernd, kannst
ist
nicht was trennen. Ja, ja, natürlich wird das Umfeld eine Rolle spielen. Haben wir schon sehr oft in diesem Podcast gesagt. Jetzt, also, sagen wir, Iran-Krieg, der heftiger ausschaut als der 12-Tage-Krieg im letzten Jahr. Wir haben nach wie vor die Ukraine-Krise. Wir haben einen erratisch agierenden US-Präsidenten. Wir haben eine wirtschaftliche Stimmung, die alles andere als positiv ist. Es gibt Rahmenbedingungen, die das alles nicht erleichtern. Das heißt, es ist, spielt sehr viel hier hinein, wie wir immer so schön sagen, multikausal. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es natürlich schon die ausgesprochene Unzufriedenheit mit der österreichischen Bundesregierung, wiewohl man dazu sagen muss, aufgrund der arithmetischen Größe der freiheitlichen Wählerschaft, ist es klar, dass das bis zu einem gewissen Grad so ausgehen muss. Ja. Und die sind unzufrieden, einfach nur, weil die Freiheitlichen nicht in der Regierung sind.
Ja. Da wollte ich gerade nachhaken, weil die Umfrage ist nach Parteipräferenz, nach Geschlecht, Alter und Bildung aufgesplittet. Hat dich das Ergebnis irgendeiner Gruppe oder eine Gruppe überrascht? Außer jetzt, dass die FPÖ-WählerInnen klar...
Mir ist jetzt ehrlich gesagt nichts erinnerlich. Gut, also, gibt es irgendetwas, was
nein,
du gesehen hast?
Nein, mich auch nicht. Ich wollte
Nein.
Ja. Im Zuge dessen, eine ist off-record, gibt es eigentlich noch überparteiliche Menschen? Also gibt es bei deinen euren Umfang Leute, die zwar sagen, ja, ich bin eigentlich mehr bei der Partei, aber da antworte ich...
Okay, das führt jetzt, da machst du ein Fassl auf, das uns weit führt, aber ich mache es ganz kurz. Ja. Den klassisch ideologisch geprägten Wähler und Wählerin, wie wir sie noch in den 70er Jahren kannten, vielleicht auch noch in den 80ern oder 90ern, den gibt es natürlich nicht mehr. Mhm. Aber es gibt keinen überparteilichen Wähler, sondern was hat sich geändert? Die Wählerinnen und Wähler haben meistens 2, 3 Parteien in ihrem Mindset und je nachdem, wer gerade thematisch punkten kann oder auch mit einer Persönlichkeit punkten kann, der bekommt dann, also diese Partei bekommt dann die Stimme. Es gibt den vollkommen überparteilichen Wähler nicht.
Nicht, ja. Du hast gerade mir ein Stichwort gegeben, nämlich Persönlichkeiten innerhalb der Parteien. Ihr habt euch nicht angeschaut, wie die Parteien, also wie zufrieden sind die Menschen mit der Arbeit der Regierung und mit den einzelnen Parteien, sondern auch mit der Arbeit der Parteichefs. Wie sehr kann man jetzt, wenn man sich die Parteichefs innerhalb der Regierung anschaut, die Parteichefin und die 2 Parteichefs verantwortlich machen für die schlechte Stimmung? Sind die mehrheitlich dafür zuständig oder ist es die Partei allgemein oder die Regierung allgemein?
Das ist eine gute Frage, Michi.
Ui.
Es gibt so ein klassisches Beispiel, nämlich bei den Grünen hat man immer gesagt, bis auf die Zeit mit Alexander Van der Bellen, dass eigentlich der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin, von denen die Grünen ja auch viele hatten, Madeleine Petrovic, Eva Klawischnik, dass die Partei und ihre Themen, und wenn du so willst, auch die ideologische Überbau stärker waren als der Kandidat oder die Kandidatin. Bei allen anderen Parteien war das tendenziell nicht so. Die Persönlichkeiten sind deshalb wichtig, weil sie erstens nach außen Themen vertreten. Bei Herbert Kickl ist es evident, aber nehmen wir ein Beispiel her, das schon etwas länger zurückliegt, Matthias Strolz, der sehr prägnant immer die Position insbesondere im Bildungssektor von NEOS vertreten hat. Flügelheben wurde ein geflügeltes Wort. Ja. Also das ist wichtig. Und das Zweite ist aber auch die innerparteiliche Führung, die natürlich nicht nur meistens dem Parteichef oder der Chefin obliegt, aber sie geben schon maßgeblich die Linie vor. Siehe eben Herbert Kickl. Nehmen wir jetzt mal ein klassisches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Es geht um das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige und die Freiheitliche Partei ist dagegen. Jetzt müsste man sagen, die Freiheitliche Partei müsste da gar nicht dagegen sein, weil die eigene Wählerschaft ist auch dafür. Große Teile der Bevölkerung können dem etwas abgewinnen. Die Freiheitlichen sind aber dagegen, weil sie sagen, der Staat soll sich hier nicht in den Privatbereich der Menschen einmischen. Das ist Aufgabe der Eltern. Da nehmen wir die Eltern auch in die Pflicht. Mhm. Aber wir sind gegen ein von oben verordnetes Social-Media-Verbot. Und das ist sicher Herbert Kickl-Linie, der darauf schaut, dass das, was die Partei im alltäglichen Policy-Bereich macht, nicht weit vom Markenkern der Partei abweicht. Und insofern sind diese Führungspersonen natürlich für die Partei sowohl in der Kampagne, das brauche ich dir nicht zu erzählen, als auch in der alltäglichen politischen Arbeit sehr, sehr wichtig.
Ja. Wenn wir jetzt kurz uns die Zahlen anschauen, also ihr habt da ein Saldo erfragt oder dann ausgerechnet, ist es so, dass bei Christian Stocker, beim Bundeskanzler, ein Saldo von minus 30 rauskommt, bei Beate Meinl-Reising ein Saldo von minus 33 und beim Andreas Babler ein Saldo von minus 46. Also er fällt da weiter zurück als die beiden anderen.
Das ist korrekt.
Ja. Und jetzt ist so, man hat es ja in der Zeit gemerkt, auch wenn bei der ÖVP ab und zu der Name kurz fällt, die Unzufriedenheit in der SPÖ mit ihrem Chef ist am größten. Und das Interessante ist, dass der Andreas Babler auch unter den eigenen SPÖ-Wählerinnen die niedrigste Zustimmung hat. Jetzt hat er zwar beim Parteitag am 7. März doch keinen Gegenkandidaten, aber wo liegen überhaupt noch Potenziale für den Andreas Babler?
Nein, das darf man nicht so fragen. Bei Babler ist es so, dass sich eine gewisse Stimmung einfach verfestigt hat, aus der man meiner Erfahrung nur sehr schwer wieder herauskommt. Einer hat das geschafft in der Vergangenheit. Ich bin schon wieder bei Wolfgang Schüssel. Furchtbar. Also nicht furchtbar wegen der Person Schüssel, aber dass mir da nichts anderes einfällt. Schüssel hat 95 die Partei übernommen. Er wurde auch damals in der eigenen Partei belächelt und siehe da, 7 Jahre später war er der Strahlekanzler mit 42%. Dass das bei Babler auch passieren könnte, ist jetzt einmal nicht ersichtlich. Wichtig ist für die SPÖ, dass man diesen Parteitag anständig über die Bühne bekommt, dass es nicht zu viele Streichungen gibt für Babler. Das heißt, er sollte also über 80% bleiben. Also das wäre mal vom Vorteil. Wenn er über 90 hat, ist das eh schon ein Sensationserfolg. Und dann muss man es mal gut sein lassen. Ich würde da auch vor der Hand nicht so viel Augenmerk darauf legen. Viel, viel wichtiger ist jetzt, dass die Dinge, die man tun muss, auch schon 100-mal gesagt, getan gehören. Weil du die drei jetzt erwähnt hast, nehmen wir Kickl jetzt noch dazu und dann sehen wir, dass der Herbert Kickl auch nicht so positiv verurteilt wird.
Er hat auch ein Saldo von minus 23%.
Genau, also dieses für die Hörerinnen und Hörer, dieses Saldo entsteht aus zufrieden versus unzufrieden.
Genau,
ne?
Also es gab 4 Optionen, stimme sehr zu,
genau.
Dass eine gute Arbeit oder sie eine gute Arbeit macht, stimme eher zu, stimme eher nicht zu oder stimme gar nicht zu. Genau.
Und aber dann haben wir die beiden Positionen zusammengefasst und dann haben wir das Saldo einfach ausgerechnet. Und das Saldo zeigt uns immer, wie stark ist eine Ablehnung ausgeprägt. Und da sieht man natürlich, dass es bei Babler stärker ist als bei Kickl. Okay.
Mhm.
Das hätte man ohne der Umfrage wahrscheinlich jetzt auch schon gewusst. Aber es war mal interessant zu sehen, wie die einzelnen Parteichefs beurteilt werden und was ist jetzt die Quintessenz daraus. Es gibt also keinen Parteichef oder eine Parteichefin, die über die eigene Wählerschaft hinausstellt, weil in den eigenen Wählerschaften haben sie alle enorm hohe Zustimmungen, aber von den anderen Parteien kommt da eher wenig Unterstützung. Das war bei einem Sebastian Kurz zum Beispiel noch anders, gut, hat im Moment des Tages auch nichts genutzt.
Ja. Was der Regierung und auch deren Vorsitzenden immer wieder vorgeworfen wird, ist, dass sie es nicht schaffen, große Reformen umzusetzen, geschweige denn anzugehen. Darum würde ich mir gerne mit dir 2 politische Themen, eins hast du schon angesprochen, nämlich die Petitionen anschauen, die in letzter Zeit öfters diskutiert wurden und wo es zumindest bei Teilen der Bevölkerung man das Gefühl hat, es sollte Reformen geben oder es ist Reformbedarf da. Das sind eben die Thema Pensionen und das Thema Erbschaft und Vermögenssteuern. Und bevor wir zu diesen Umfragen kommen, habe ich... eine andere Umfrage.
Überraschend.
So viele Umfragen. und zwar... eine Umfrage, die du immer wieder für den Pragmatikus Verlag machst. Und da ging es mal generell um die Frage, ob die ÖsterreicherInnen über ihre Bundesregierung oder über den Staat sehen, dass es einen Reformstau gibt. Ja? Und geht die Bundesregierung große Reformbereiche konsequent an? Und da ist es so, da gab es eine 6er-Skala von ja, es ist ein sehr großer Reformstau, bis nein, es ist überhaupt kein Reformstau. Und 84% sagen mehrheitlich, da ist ein Reformstau. 42% sagen sogar, ja, da ist ein sehr, sehr großer Reformstau. Nein, dass es keiner gäbe, sagen überhaupt nur 1%. Das heißt, der Mittelwert mit 2 zeigt, die Bevölkerung glaubt, es ist ein riesiger Reformstau da. Wenn man jetzt sagt, geht die Bundesregierung diese Reformbereiche konsequent an, ist es genau umgekehrt. Nämlich 28% sagen überhaupt nicht konsequent. 66% sagen in Summe, nein, die gehen nicht konsequent um und es liegt im Mittelwert. Das heißt, wir haben eine grundsätzliche Stimmung, sagen, ja, da ist ein Reformstau und die Bundesregierung geht diesen nicht an. Wenn wir jetzt zum Thema Pensionen kommen, da habt ihr eine konkrete Frage gestellt, nämlich ist es notwendig, das Pensionsantrittsalter auf 67 anzuheben? Und das halten nur 37 für notwendig und 56 halten es für eher nicht notwendig. Das heißt, das ist eigentlich eine Mehrheit gegen eine Reform. Ist das wieder das Phänomen, Reformen ja bitte, aber nicht bei mir, sondern beim Nachbarn?
Ja, das ist sicher so. Wie umgehen damit, ist immer die Frage. Und manche Dinge musst du einfach durchziehen, auch gegen Widerstände. Und gleichzeitig wird es aber auf lange Sicht zum Vorteil gereichen als Politikerin und als Politiker. Aber das Interessante ist ja hier die konkrete Fragestellung. Liest du diese dann nochmal vor?
Wäre es Ihrer Ansicht nach notwendig, das gesetzliche Pensionsantrittsalter in den nächsten Jahren schrittweise auf 67 Jahre anzuheben, um das Pensionssystem für die nachfolgenden Generationen finanzierbar zu halten?
Also, das ist eine Fragestellung, die gar nicht auf den Einzelnen zugespitzt war, sondern sehr allgemein gehalten wurde. Was ist, wie schaut es aus, heute System so oder nicht, oder müssen wir was machen? Und schon da gibt es keine Zustimmung. Das ist wirklich erstaunlich, weil nahezu alle Expertinnen und Experten, und wenn man sich das anschaut, ist es ganz, ganz logisch, dass sich das bei einer steigenden Lebenserwartung und wenig hinten nachkommenden Zahlern sich das
nicht
auf Dauer nicht ausgeht. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, wir zahlen es uns ja dann trotzdem selber, weil das, was nicht eingenommen werden kann über das Umlagesystem, muss über Steuerzuschüsse gestützt werden. Die Steuern zahlen wieder wir. Nicht nur, dass wir eben dann Steuergeld da auch noch hineinschießen, dass wir möglicherweise woanders besser brauchen könnten, kommt noch hinzu, dass dadurch natürlich der Faktor Arbeit in Österreich hoch bleibt, der Wirtschaftsstandort Österreich dementsprechend nicht attraktiver wird, etc. etc. Diese Dinge sind ganz logisch, ganz einfach nachvollziehbar. Und warum? Das erstaunt mich dann immer wieder, warum das nicht verfängt, interessanterweise. Das war aber beim Schüssel vor 20 Jahren auch schon nicht anders. Und der Schüssel hat dann gesagt, wir machen es. Ja. Hätten wir die damalige Reform nicht gemacht, wären wir überhaupt mit unserem jetzigen Pensionssystem
noch schlimmer dran.
Ja. Und da verstehe ich oft uns in Österreich nicht, weil, mein Gott, das liegt auf der Hand und man kann ja immer sagen, ja, und für die, die nicht bis 67 arbeiten können, weil es einfach nicht ausgeht, für die muss man eine Lösung finden, wie sie ja heute auch schon zum Teil gibt. Ja.
Aber das heißt, Konklusion wäre, oder Ratschlag an die Regierung,
machen. Das ist genau das Gleiche wie beim Thema Wehrdienst. Das macht man einfach.
Ja. Ein zweites Thema sind, was auch seit und auch schon in vielen Podcasts beschäftigt hat, das Thema Vermögenssteuern. Und ihr habt da eine Umfrage gemacht, die sich in zwei Teilbereiche splittet. Nämlich das eine ist die Meinung zur Einführung einer Erbschaftssteuer. Und wenn man das anschaut, dann ergibt sich folgendes Bild. 47% sind für die Einführung einer Erbschaftssteuer und 49% sind dagegen. Also wieder mal ein österreichisches klassisches Patt. Was mich da erstaunt hat, ist, dass die höchste Ablehnung bei den FPÖ-Wählern und Wählerinnen ist. Warum gerade bei denen?
Na, weil das erstens Linie bei den Freiheitlichen ist und weil das auch wieder in die Erzählung des Staates, der von oben die Menschen bevormundet, sehr gut hineinpasst. Das ist mal die ganz logisch-kommunikative Linie. Wir müssen auch diese Fragestellung ein bisschen einordnen. Warum haben wir die gestellt? Und zwar nämlich für ATV, weil in der Pressestunde war Renate Anderl, AK-Präsidentin, zu Gast und die hat dort eine Erbschaftssteuer und eine Millionärssteuer, das haben wir dann auch abgetestet, hast du auch mitgebracht, haben wir mal abgetestet. Sie hat aber nicht gesagt, wie die Erbschaftssteuer ausgestaltet ist. Das heißt, wir haben jetzt einfach ohne irgendeinen Zusatz gesagt, Erbschaftssteuer ja oder nein. Dafür, dass es keine Eingrenzung gibt, wie ab einem Vermögen von einer Million oder sonstiges, ist eigentlich die Zustimmung schon ganz schön hoch. Also wir haben zwar eine 50-50-Situation, aber ohne irgendeiner Untergrenze stimmt die Hälfte zu. Wenn wir jetzt also hergehen und das Ganze noch versehen würden mit einem Zusatz ab einem Vermögen von einer Million.
Wir sind noch bei der Erbschaftssteuer, gell?
Ja, ich weiß schon. Ja. Nein, es ist ja egal. Du kannst auch eine Erbschaftssteuer deckeln, also nach unten hin. Du kannst sagen, Die Erbschaftssteuer greift erst ab einem Vermögen von 1 Million. Mhm. Der Hauptwohnsitz, wenn er denn geerbt wird, bleibt ausgenommen als Immobilie, ja, etc. Das kannst du ja alles machen. Ja. Ja? Du kannst doch dazu sagen, wenn es um Unternehmensvererbungen geht, gibt es ja auch einen Schutzmechanismus etc., dann würde die sicher noch einmal steigen.
Ja.
Und jetzt sind wir beim Thema Millionärsteuer, ja, die natürlich eine bahnbrechende Zustimmung hat.
Genau, das ist ganz eindeutig, wird es eben, wenn wir uns die Frage der möglichen Millionärsteuer anschauen. Und damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik.
Die Zahl der Woche.
Die Zahl der Woche ist 74, nämlich, du hast schon gesagt, es wird sehr eindeutig, es wird bahnbrechend. 74% befürworten die Einführung einer Millionärsteuer. Das ist einmal Mehrheit. Ja, 50%, also die Hälfte, stimmt sogar sehr zu. Also das ist nicht ein Ja vielleicht, sondern wirklich, das will ich unbedingt haben. Und nur 22% sind dagegen, also minimal. Und interessant, sogar unter den Neos- und ÖVP-Wählern und Wählerinnen findet sich eine Mehrheit dafür. Steckt da nicht ein Riesenpotenzial für die Koalition drinnen und eine Chance, eine große Reform anzugehen?
Ja, also es ist ganz klar. Also wie funktioniert das Werkel? Millionärsteuer suggeriert, es trifft dich eh nicht, sondern es trifft ja nur die Millionäre. Mhm. Es ist wieder die Frage, wo setzt man an? Ja. Weil manche Menschen, wenn wir dann Immobilienbesitz auch noch hineinrechnen, könnte es sein, dass die über die Million Vermögen springen. Das kommt da durchaus vor. Aber grundsätzlich ist die Zustimmung deshalb so hoch, weil sich keiner als Millionär sieht.
Mhm.
So. Das Neos dem Zustimmung verwundert mich gar nicht so, weil Hans-Peter Haselsteiner, Neos, nicht Mitbegründer, aber Unterstützer, hat sich immer wieder für eine Erbschaftssteuer ausgesprochen. Mhm. Und für auch eine hohe Besteuerung von hohen Vermögen. Deshalb wundert es mich nicht ganz. Und auch bei der ÖVP, mein Gott, dem kann man schon, dem kann auch sicher ÖVP-Wähler was abgewinnen.
Aber jetzt der Markus Matterbauer, ich glaube letzte Woche gesagt, also ja, Vermögensteuer ja, aber nicht in dieser Legislaturperiode. Aber wäre das nicht ein Moment, um diesen Drive zu nutzen und zu sagen, schaut's mal, ein Großteil der Bevölkerung wünscht sich das, also tun wir was?
Na, und das geht sich jetzt für die ÖVP nicht aus, weil man hat sich einfach jetzt dagegen ausgesprochen, man hat das auch nicht ins Koalitionsübereinkommen hineingenommen. Dementsprechend würde sie dann quasi liegend umfliegen aus Sicht der Wählerschaft. Also das wird schwer. Aber Matterbauer hat ja was sehr Interessantes gesagt. Matterbauer hat gesagt, in dieser Legislaturperiode kommt das nicht, aber in der nächsten. Und ich glaube,
er weiß ja was wir noch nicht wissen.
Nein, es ist relativ simpel aus seiner Sicht. Mhm. Er sagt, es gibt hier in diesem Land ganz, ganz große Vermögen, die einen größeren Beitrag leisten könnten. Und damit schaffen wir eine Budgetsanierung und möglicherweise, das hat er zwar nicht dazu gesagt, wäre aber eine Überlegung, vielleicht auch eine Senkung der berühmt-berüchtigten Lohnnebenkosten. Und ich glaube, in dieser, wie soll ich sagen, Denke ist da drinnen, logischerweise.
Ja.
Und er wird möglicherweise damit rechnen, dass es am Ende des Tages vielleicht gar nicht anders ausgeht. Abgesehen davon, eine, nennen wir es jetzt Erbschaftssteuer, Millionärsteuer, es kommt darauf an, wie die Erbschaftssteuer einfach ausgestaltet ist, also ob es nur wirklich die Hochbetuchten trifft, ist nicht neu in Europa. Es ist nicht so, dass Österreich hier ein Vorreiter wäre. Ja. Ja, ohne jetzt einer Erbschaftssteuer das Wort zu sprechen, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass in ganz Europa das abgelehnt wird, nur Österreich würde es einführen.
Ja, okay. Ich möchte den Kreis schließen und nochmal zur Bundesregierung selber kommen. Wenn man sich den aktuellen Upper-Wahltrend anschaut, dann sieht es so aus, dass die derzeitige Bundesregierung derzeit keine Mehrheit hätte. Ist das jetzt etwas, was uns bis zu einem nächsten Wahltag begleiten wird oder hat die Bundesregierung die Chance, durch Reformschritte, Themen setzen, da wieder rauszukommen und auch eine Mehrheit unter der Bevölkerung zu finden?
Es ist wie immer, die Zukunft ist wahnsinnig schwer zu prognostizieren.
Okay. Natürlich
ist einiges möglich, aber da möchte ich schon eins sagen. Es wird immer wieder auch von Kommentatorenseite gesagt, die Freiheitliche Partei wird Erster bleiben bei der nächsten Wahl. Das ist unmöglich, das aufzuholen. Das ist aber keine relevante Frage. Die relevante Frage für die anderen vier Parteien ist, kann man eine stabile Koalition abseits und ohne der Freiheitlichen bilden? Und das Zweite ist, kann man die Freiheitliche Partei unter der Sperrminorität für die Verfassungsgesetze halten? Das ist die Sichtweise der vier anderen Mitbewerber. Und damit wird es für die Akteure irrelevant, ob die Freiheitlichen Erster bleiben oder nicht. Ja, werden es wahrscheinlich sein. Aber auch da, ich erinnere immer nur an das Jahr 2017, Koalition, Kurz, Strache, Minimum 2 Legislaturperioden. Naja, und 2 Jahre später war es vorbei.
Ja. Was auch vorbei ist, unsere heutige Sendung. Wir sind am Ende der 39. Folge angelangt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage haben oder sich zu einem Thema in dieser Folge äußern wollen, schreiben Sie bitte sehr gerne an frag@dasorakel.at. Diese Folge und alle anderen auch gibt's zum Nachhören und immer wieder hören auf www.dasorakel.simplecast.com und natürlich überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag, den 19. März. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Orakel.
Missing Link.